warst der Heilige Geist.
Dann warst der Heilige Geist, genau so. Wenn wir keine Erklärung haben, dann muss der Heilige Geist herhalten. Heiliger Geist, wir feiern ihn am Pfingsten. Christen feiern das, dass er gekommen ist. Christus hat die Welt nicht alleine gelassen. So wie er seinen Jüngern versprochen hat, schickt er ihn 50 Tage nach Ostern seinen Stellvertreter. Jesus selbst ist nach seiner Himmelfahrt nun zwar nicht mehr sichtbar anwesend, aber es gibt zwischen ihm und jedem Gläubigen durch den Heiligen Geist eine enge Verbindung. Vielen ist es theoretisch klar und trotzdem bleibt für sie der Heilige Geist irgendwie so eine nebulöse Sache. Man kann ihn nicht greifen und weiß auch nicht so recht, was man mit ihm anfangen soll. Mit der heutigen Predigt möchte ich den Heiligen Geist aus einem theologischen Dunstkreis herausholen und zeigen, wie er ist und wie er wirken kann. Andreas wird dann nächste Woche weitere Gedanken zum Heiligen Geist ausführen und sicher wird man auch an Pfingsten eine Predigt über den Heiligen Geist hören. Jetzt die erste Folie mal, Richard, und dann klipse ich dann weiter. 1 plus 1 plus 1 ist gleich 1. Stimmt es?
Nein.
Du sagst, es ist 3. Sind alle der Meinung, dass es 3 ist?
Mathematisch ja.
Wie? Mathematisch ist 3, oder wie? Ja, also mathematisch ist es 3. Jemand hat gesagt, die Gleichung würde stimmen. Wer hat denn das gesagt? Du hast gesagt, die Gleichung stimmt?
Ja. 1 plus 1 plus 1 ist 3.
Aber hier steht 1. Aber irgendjemand hat doch gerade gesagt, 1 plus 1 plus 1 ist 1.
Theologisch gemeint.
Ah, also jetzt sind wir der Sache auf den Grund gekommen. Beide haben recht. Beide, die was sagen, das stimmt nicht. 1 plus 1 plus 1, wir haben es gelernt in der Grundschule, ist 3, mathematisch gesehen. Jemand hat jetzt gesagt, theologisch ist es richtig. 1 plus 1 plus 1 ist gleich 1. Und theologisch hat er richtig. Auch wenn es unlogisch klingt. Ich möchte euch jetzt noch ausführen ein bisschen, warum es so ist. Unlogisch klingt es, dass es dreimal die 1 addiert 1 gibt. Und trotzdem gibt es Gründe dafür. Denn wir glauben an einen dreieinigen Gott. Und auch wenn wir uns vielleicht schwer tun, ist es, glaube ich, doch gut, wenn wir dem Geheimnis eine Chance, statt der Logik auch mal dem Geheimnis eine Chance geben. Und tatsächlich, die Argumente gegen die Vorstellung eines Gottes, der Vater, Sohn und Geist ist, sind gewichtig. Wie kann man einem Gott glauben, wenn Jesus und der Heilige Geist auch Gott sind? Wie kann aus 1 plus 1 plus 1 1 werden? Hat Jesus Selbstgespräche geführt und wie kann er sein eigener Vater sein? Und wenn das Thema biblisch ist, warum kommt der Begriff dann in der Bibel gar nicht vor? Wer ist der Heilige Geist? Viele würden wohl als erstes das Wer in der Frage umformulieren und stattdessen fragen, was ist der Heilige Geist? Sie stellen den Heiligen Geist als eine unpersönliche Kraft oder Energie vor, die irgendwie wirkt. Die Bibel zeichnet ein anderes Bild. Sie beschreibt den Heiligen Geist als eine Person, die in enger Abstimmung zu Gott, dem Vater und dem Sohn steht. Ich möchte jetzt ein bisschen noch die Dreieinigkeit bei euch betrachten und dann in einem zweiten Abschnitt darauf eingehen, wie der Heilige Geist wirken kann oder was er tut. Aber zunächst mal zum Ersten, zum Wesen von Gott. Er existiert seit Ewigkeiten als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er bezeichnet sich als Personen, es bezeichnet sie als Personen, dass sie eigenständig handeln und denken, gleichzeitig aber voneinander zu trennen sind. Sie sind ein Gott. Heißt also, jede dieser Personen unterscheidet sich von den beiden anderen. Jede von denen ist aber auch vollkommen Gott. Ich möchte das nun mit ein paar Bibelstellen belegen. So wie dass ich die richtige Taste drücke. Genau. Zunächst mal schauen wir auf Gott. Dann lesen wir in Römer 9, Vers 5. Ihre Vorfahren waren die Stammväter, wie auch Christus selbst stand. Nee, Gott, Entschuldigung, jetzt bin ich da jetzt zu weit. Gott, der Vater, ist einer. Wir lesen es in 5. Mose 6, Vers 4. Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Gott, der Vater, ist Gott. Und dann in Römer 9, Vers 5 lesen wir, ihre Vorfahren waren die Stammväter und auch Christus selbst stammt seiner menschlichen Herkunft nach aus dem jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles regiert und ihn loben wir in alle Ewigkeit. Jesus ist Gott. Schauen wir den Heiligen Geist an. Da habe ich zwei Stellen mitgebracht, 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Oder eine andere Stelle, erkennet ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Geist Gottes und der Heilige Geist, das sind zwei verschiedene Namen für ein und dieselbe Person. Der Heilige Geist ist Gott. Drei Personen, ein Gott. Ihr kennt vielleicht die ersten Verse aus dem Johannesevangelium, wo es heißt, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus, das Wort ist in dem Fall Jesus und Gott, der Vater, sind zu unterscheiden. Oder in Johannes 10, Vers 30 sagt aber Jesus, der Vater und ich sind eins. Zwei Personen, ein Gott. Und dann noch, vielleicht Kinder, die Geschichte von Hananias und Sapphira, aber ob ihr die kennt oder nicht, ich erzähle es ganz kurz, ist in dem Fall auch nicht wichtig. Hananias und seine Frau, die so Sapphira, die verkaufen etwas von ihrem Besitz. Und dann bringen sie ihren Erlös zurück, bringen es praktisch den Aposteln und sagen, das ist der Erlös, den wir bekommen haben von dem Verkauf. Aber das war nicht der ganze Erlös, sondern das war nur ein Teil davon. Und Petrus hat es gewusst und er sagte zu dem Mann, Hananias, du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Du hast den Heiligen Geist belogen und dann im Vers weiter, du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Also auch der Heilige Geist wird in Gottes Wort als Gott genannt. Es gibt natürlich noch viele weitere Hinweise in der Bibel, die die Trinität oder Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit zwar nicht beweisen, aber sie trotzdem untermauern. Schon das erste Kapitel der Bibel liefert den ersten Hinweis. 1. Mose 1, Vers 26. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Wir, also es sind mehr. Gott sprach wir, also Plural. Weitere Hinweise befinden sich im Neuen Testament. Hier ist vor allem die Taufe des Johannes zu nennen, zu der auch die drei Personen unterschiedliche Aufgaben zur selben Zeit erfüllen. Ich lese den Abschnitt. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Vater, Sohn und Heiliger Geist werden in einem Abschnitt zusammen genannt. Interessant sind auch einige Passagen, die auch die Trinität in einem Atemzug nennen. Vielleicht denkt ihr jetzt zum Beispiel auch noch an den Missionsbefehl, wo Jesus sagt: Darum geht hin zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alle drei werden genannt. Der Heilige Geist ist integraler Bestandteil des dreieinigen Gottes. Genauso wie Gott werden ihm in der Bibel Eigenschaften zugeschrieben, die nur Gott zustehen. Was finden das für Eigenschaften, die nur Gott zustehen? Was kennzeichnet Gott? Drei Eigenschaften. Erstens, Gott ist ewig. Er ist ewig. Zum Heiligen Geist können wir das nachlesen, Hebräer 9, Vers 14. Ewig, das Zweite ist, Gott ist allwissend. Und das Dritte, Gott ist allgegenwärtig. Das sind die drei Eigenschaften, die Gott zugeschrieben werden. Und diese drei Eigenschaften nennt auch die Bibel in Bezug auf den Heiligen Geist. Und weiter sagt die Bibel noch, dass der Heilige Geist wie eine Person Intellekt, Wille und Gefühl hat. Wer es nachlesen möchte, kann es auch im 1. Korintherbrief tun. Wir dürfen also feststellen, dass Gott tatsächlich drei in eins ist. Dass der Heilige Geist Gott ist. Dass drei, dass 1 plus 1 plus 1 theologisch 1 ergibt. Ja. Also Gott ist ewig, everlasting, er ist allwissend und allgegenwärtig. He is always here, always present. Also das sind die drei Eigenschaften von Gott, die Gott kennzeichnen. Und die werden auch in Bezug auf den Heiligen Geist genannt. Ich möchte jetzt zum nächsten Punkt kommen, zum Wirken vom Heiligen Geist. Natürlich kann ich Wirken vom Heiligen Geist nicht in der Predigt alles jetzt da erschöpfend nennen, aber ich möchte vielleicht doch ein oder zwei Punkte herausheben. Der erste Punkt lesen wir im 1. Korinther 2. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. den will ich euch nicht vorenthalten, ihr habt noch eine Folie, könnt ihr noch mal nachlesen. Bei uns in der Küche war kürzlich ein kleiner Käfer. Die Lea hat dann gesagt, ich muss den raustun, hat mich hier gebeugt, den Käfer in meine Handfläche getan, habe ihn näher angeschaut, wo ich weiß nicht, wie er heißt, aber seine Beinchen, dünn wie Haare, konnte er doch beugen wie wir die Beine. So filigran geschaffen. Und wisst ihr, ich habe eine Ahnung bekommen, wie groß Gott sein muss, wenn das, was ich in meiner Handfläche halte, schon so fantastisch ist. Habe ihn dann im Garten getan und konnte fliegen. Dass ich in diesem Tierchen nicht nur ein kleiner Käfer, namenloser Käfer sehe, sondern etwas von der Größe Gottes spüre, das meine ich, bringt auch dieser Vers zum Ausdruck, wirkt der Heilige Geist. Ich möchte noch eine weitere Wirkungsweise betrachten. Und da gehe ich ein bisschen länger ein. Liest man die verschiedenen Stellen im Neuen Testament, die beschreiben, was der Heilige Geist tut, wird deutlich, dass er ein Katalysator ist, ohne den der Glaube überhaupt nicht funktionieren kann oder funktionieren würde. Das fängt bereits damit an, dass ein Mensch ohne das Wirken des Heiligen Geistes noch nicht mal erkennen kann, dass er schuldig ist, weil er sein Leben ohne Gott lebt. Gleichzeitig ist er es auch, der den Ausweg aus diesem Dilemma aufzeigt, indem er deutlich macht, dass nur durch Jesus Christus Vergebung der Schuld und ein neues Leben möglich ist. Jesus bezeichnet den Heiligen Geist immer wieder auch als Helfer und Beistand für seine Nachfolger. Dazu möchte ich mit einem Abschnitt aus dem Johannesevangelium mir das kurz näher betrachten. Ein Abschnitt, wo Jesus seinen Jüngern sagt, dass der Vater für sie Wohnungen vorbereiten wird und er, Jesus, wird da den Platz vorbereiten für sie. Die Jünger haben da dazu natürlich Fragen, weil irgendwie spüren sie, dass diese gemeinsame Zeit mit Jesus irgendwann zu Ende ist. Und sie haben Fragen. Thomas fragt und dann meldet sich Philippus zu Wort. Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Weil sie werden natürlich spüren, Mensch, ist es wirklich so, was Jesus da sagt? Lässt anklingen, dass wir irgendwann alleine sind, schafft Unzufriedenheit. Deshalb, Philippus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und dann erwidert Jesus mit den bekannten Worten, dass wenn man glaubt, dass da nichts unmöglich ist und dass wenn man bittet in seinem Namen, dann wird er es tun. Und dann schließen sich die Verse an, die ich euch jetzt an der Wand zeige. Wenn Johannes 14, 15 folgende: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Dort, wo der Heilige Geist am Wirken ist, wird der Blick nicht auf Menschen gelenkt, auch nicht auf den Heiligen Geist selbst, sondern auf Jesus Christus. Öffnet sich ein Mensch diesem Wirken des Heiligen Geistes, bewirkt er als nächstes das, was die Bibel als Neu- oder Wiedergeburt bezeichnet. Ein Mensch lässt sein altes Leben ohne Gott hinter sich und wird Kind Gottes. Bei diesem Prozess ist der Heilige Geist der Geburtshelfer, der diese geistliche Neugeburt überhaupt erst ermöglicht. Nach diesem geistlichen Geburtsprozess ruht sich der Heilige Geist nicht aus. Im Gegenteil, jetzt steht er mit Rat und Tat zur Seite, um dem neugeborenen Kind Gottes zu helfen, seine ersten Schritte im Glaubensleben zu machen. Und die Bibel bezeichnet diesen Vorgang damit, dass der Heilige Geist Wohnung im Gläubigen nimmt. Vers 16, er wird euch nie verlassen. 17, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Die Jünger, als sie mit Jesus zusammen waren, er diese Worte zu ihnen gesprochen hat, waren sie noch vor der Kreuzigung. Die Jünger haben da gelebt. Dann kam die Kreuzigung, die Auferstehung und wir feiern den Pfingsten. Und deshalb ist für uns, was Jesus sagt, später in euch sein wird, das dürfen wir von uns in Anspruch nehmen. Er ist in uns. Eine Wohngemeinschaft auf Lebenszeit sozusagen. Sein ganzes Leben lang kann sich der Christ auf die Gegenwart und die Hilfe des Heiligen Geistes verlassen. Weil Christsein allein schlecht geht, fordert der Heilige Geist auch die Beziehung und die Gemeinschaft zwischen den einzelnen Christen. Durch ihn sind zu Pfingsten die Jünger zu einer engen Gemeinschaft verbunden geworden. Sie sind alle mit dem Heiligen Geist gedrängt oder durchdrungen. Christen erleben ihren Teil ihrer Rettung jetzt schon durch die Vergebung unter ihrer Schuld und dadurch, dass sie eine Beziehung mit Gott leben können. Zu wissen für mich, dass Jesus für mich gestorben ist, für meine Schuld, für mich Markus, dass ich das glauben und annehmen darf, das ist auch Wirken vom Heiligen Geist. In welchem Ausmaß der Heilige Geist in einem Christen wirkt, hängt also natürlich aber auch dort davon ab, wie weit wir als Gläubige ihm Raum in unserem Leben geben. Und ihm Raum zu geben, das nennt die Bibel im Geist wandeln. Umgekehrt kann der Gläubige den Heiligen Geist auch beleidigen. Denn das geschieht zum Beispiel, indem er seine Stimme ignoriert und kein Interesse an dem zeigt, worauf er ihn hinweist. Vielleicht habt ihr die Stimme auch schon mal gehört. Wenn er innerlich wisst und merkt, ich sollte eigentlich dies und jenes tun. Aber Bock habe ich gerade nicht. Dann mache ich lieber was anderes. Vielleicht war das eine Stimme vom Heiligen Geist. Und wenn wir was anderes dann machen, dann wird der Heilige Geist gedämpft. Wenn der Christ das gering schätzt, was Gottes Geist heilig ist, oder bewusst falsches Verhalten in seinem Leben zulässt. Wenn ich durch mein Handeln mich auflehne gegen diese Stimme, die mir doch innerlich sagt, was richtig ist. Heiliger Geist, nebulös, ein bisschen schwer zu fassen. Ich versuche es mal mit einem Vergleich von einer Schwangeren. Eine Schwangere trägt werdendes Leben in sich. Sie kann dieses Wachstum fördern oder hemmen. Normalerweise nehmen werdende Mütter Rücksicht auf ihr Baby. Sie schonen sich um seinetwillen, meiden Dinge, die sie gerne tun würden und tun Dinge, die sie sonst meiden würden, um dem Baby die besten Voraussetzungen zur Entwicklung zu geben. Ähnlich ist es mit dem Gläubigen, der seit seiner Neugeburt geistliches Leben in sich trägt. Der Heilige Geist ist derjenige, der dieses Leben fördern will, so wie in der Natur alles dazu angelegt ist, dass der Embryo wächst. Doch wenn man der Natur durch traumatische Einwirkungen, Gifte, falsche Ernährung und so weiter entgegenwirkt, hemmt es das Wachstum. Ebenso hemmt ein Christ sein geistliches Wachstum, wenn er demjenigen entgegenwirkt, der es vorantreibt, dem Heiligen Geist. Wer als Christ wachsen möchte, dem hilft es, sich bewusst zu machen, dass der Heilige Geist in ihm wohnt und Veränderung bewirken möchte. Es gilt, sensibel zu werden in Bezug auf seine oft leise Stimme, ihn bei seiner Arbeit zu fordern und mitzuarbeiten, statt ihn mehr oder weniger bewusst an seiner Arbeit zu hindern. Vielleicht ein paar Fragen dazu, die dir helfen können, die Arbeit vom Heiligen Geist zu fordern. Welche Handlungen, Angewohnheiten, Situationen helfen mir, damit der Heilige Geist ungehindert in mir wirken kann? Welche Anwandlungen, Handlungen, Angewohnheiten oder Situationen sollte ich meiden, damit ich ihn in seinem Wirken nicht hindere oder blockiere? Sich diese zwei Fragen mal ehrlich selbst zu stellen, kann schon dabei beitragen, dass wir wachsen im Glauben, dass wir das Wirken vom Heiligen Geist ein bisschen mehr spüren. Christen werden auffordert, sich füllen zu lassen. Einerseits heißt dies, dass sie etwas dazu beitragen müssen. Ich, du, wir. Andererseits, dass sie nicht selbst machen müssen. Wir können uns nicht selber füllen, wir werden gefüllt. Und der Heilige Geist wartet nur darauf, dass wir das zulassen. Lass mich das, was ich gesagt habe, nochmal in einer Folie zusammenfassen. Das ist ein Bild, wo versucht nochmal das, was ich eingangs gesagt habe, mit der Dreieinigkeit zu erklären. Vater, Sohn und Heiliger Geist, jeder für sich eigenständig Gott. Jeder ist Gott. Aber keiner von ihnen ist gleich. So ist der Vater nicht der Heilige Geist, der Sohn nicht der Vater und der Heilige Geist nicht der Sohn. Auch wenn es schön dargestellt ist, ist die Dreifaltigkeit letztendlich nicht zu begreifen. Die Gleichung 1 plus 1 gleich 1 bleibt ein Geheimnis. Zwar kann man diesem Gott begegnen, aber niemand kann seiner habhaft werden. Auch nicht mit dem Verstand. Oder wie hat es der Kirchenvater Augustinus ausgedrückt? Wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott. Wenn die Dreieinigkeit aber wichtig ist, dann ist es, glaube ich, bedeutet es mehr, als das nur intellektuell zu verstehen. Davon haben wir ja mal gar nichts. Nur weil ich das jetzt weiß, per se bringt mir das jetzt nicht viel. Und doch, glaube ich, gibt uns das ein Verständnis davon, wer Gott ist. Und rückt letztendlich Gott ins rechte Licht. Gerade die Frage, wie Gott rettet, tritt da hervor. Die Trinität oder Dreieinigkeit zeigt, wie Gott seine geliebten Menschen retten möchte. Und wer welche Aufgabe dabei hat. In Epheser 1 beschreibt Paulus das auf unnachahmliche Weise. Die Initiative für unsere Rettung, der Gedanke für unsere Rettung, geht vom Vater aus. Durch Jesus wird die Rettung verwirklicht. Alles, was der Vater zur Rettung der Menschen angeht, das tut er durch seinen Sohn. Durch Jesus können wir mit Gott in Verbindung treten. Und der Heilige Geist wiederum setzt diese Rettung in uns um. Er verändert uns von innen nach außen. Er stellt Stück für Stück wieder her. Durch ihn sind wir sicher bei Gott, bis dieser Prozess bei ihm in der Ewigkeit abgeschlossen ist. Gott ist dabei an jeder Stelle mit im Spiel. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Unordnung in der Küche, das war ganz sicher nicht der Heilige Geist, sondern jemand aus der Familie Müller. Amen.